Wissenschaftsgespräche. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Napfgespräche. Schön, dass ihr wieder an Bord seid. Ich bin der Joe und ich bin natürlich nicht alleine. Wie immer ist auch die Sabine dabei.
Hallo, sag ich als Sabine. Moin, moin.
Heute knöpfen wir uns mal ein Thema vor, das im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist oder zumindest in aller Hundemunde. Wenn man heute so durch die Tierfutterläden schlendert oder sich durch die Online-Shops klickt, wird man ja regelrecht erschlagen von Begriffen.
Allerdings.
Da liest man zum Beispiel Trockenbarf, Air-Dried, Freeze-Dried, Freeze-Dried und eben immer häufiger auch Stockbarf. Viele von uns greifen da ganz intuitiv zu, weil es praktisch aussieht. Aber was steckt eigentlich technisch dahinter? Sabine, schön, dass du das jetzt heute einfach mal erklärst und damit dann auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringst. Ich zum Glück nicht. Du bist heute dran.
Ich wollte gerade sagen, wenigstens einer, der Licht ins Dunkel bringt. Ja, dann nochmal Hallo Joe offiziell.
Ja.
Ich freue mich auch ganz doll auf das Thema. Es liegt mir nämlich sehr am Herzen. Und es ist auch bitter nötig, dass wir da mal drüber sprechen. Denn es ist so, du hast es ja gerade schon angerissen, der Markt explodiert geradezu. Und für den normalen Hundehalter ist das tatsächlich kaum noch nachvollziehbar. Sabine, sag mal, ich habe gerade das gelesen, das ist doch gut, oder? Und deswegen ist es wichtig, einmal zu gucken, was diese ganzen Begriffe eigentlich bedeuten. Und unser Ziel heute ist ziemlich klar, zumindest uns beiden. Wir wollen das Thema absolut nüchtern, sachlich und fachlich auseinandernehmen. Also keine Panikmache, aber eben auch kein unkritisches Nachgeplapper der Werbeslogans, so nenne ich sie mal.
Perfekt, genau so machen wir das. Lass uns doch direkt mal beim Namen anfangen, bevor wir in die Tiefe gehen. Stockbarf. Das klingt ja erstmal ziemlich hip. Nach einem
Absolut.
Neuen Trend, ne? Fast schon wie so ein Lifestyle-Produkt. Aber was verbirgt sich ganz konkret hinter diesem Begriff? Ich kenne Stockbarf, zumindest mit dem Stock kenne ich irgendwie von Stockfisch oder Stockfleisch. Na, das haben da früher die Seeleute mitgenommen, irgendwie 18., nee, vielleicht sogar noch früher, bis 19. Jahrhundert.
Die hatten, so. Das hat auf jeden Fall einen norddeutschen Hintergrund, ist noch logisch.
Ja, das ist irgendwie, das wird nach monatelanger Trocknung so steinhart wie Holz.
Ja.
Und dann kann man das so fast wie Trockenfleisch, kann man das dann dementsprechend wie Trockenfleisch, wie es früher auch so in Western immer zu sehen gewesen ist, was die Jungs dann da immer unter den Sattel gelegt haben. Nein, aber dann, wovon die dann natürlich auch bei den roten Bohnen, die sie an den Lagerfeuern dann gebrutzelt haben, gab es dann ja ganz viel auch Stock oder Trockenfleisch, nennen wir es so.
Genau, also Stock meint wahrscheinlich den alten Vorratsschrank, ne? Und den Holzstock dann das Trockengestell. Also im Grunde ist es eigentlich logisch und es ist norddeutsch, darauf lege ich großen Wert.
Ja, genau.
Jetzt lass uns aber mal wieder dazu zurückkommen, dass das im Grunde das Wort halt im Alltag für eine Menge Verwirrung sorgt. Deswegen machen wir doch erstmal die Schublade auf. Trockenbarf ist der biologische Oberbegriff für alle Barfprodukte, denen Wasser entzogen wurde.
Air dried.
Genau.
Freeze dried.
Oh, immer diese Anglizismen. Das macht man natürlich, um sie haltbar, leicht und ungekühlt lagerbar zu machen. Finde ich sehr praktisch. Ne? Das Wort Stockbarf hingegen ist ursprünglich gar kein Fachbegriff, sondern schlicht und ergreifend eine Markenbezeichnung der Firma Meisterbarf. Das haben sie cool gemacht.
Ist ja unser Sponsor. Einer
genau.
von beiden. Canina und Meisterbarf, ja.
Genau. Und das ist dann das sogenannte Deonym-Phänomen. Im allgemeinen Sprachgebrauch nutzen viele Hundehalter mittlerweile Stockbarf tatsächlich als Synonym für gefriergetrocknete Barfprodukte. Und es ist völlig egal, von welchem Hersteller sie kommen. Aber, und das ist der erste wichtige Merksatz für heute, nicht jedes Trockenbarf ist automatisch gleich hergestellt. Nur weil Barf in Tüdelchen draufsteht und es trocken ist. Heißt noch lange nicht, dass die Qualität oder das Verfahren identisch sind. Da gibt es gravierende Unterschiede.
Muss ich mir das eigentlich so vorstellen, dass da ein Stück Barfleisch ist und da ist ein Stock drin?
Ja, dann hast du wieder das Bild von
wie so,
früher.
Wie so ein Eis, weißt du, so Eis am Stiel.
Johnny liegt hier und sagt, Eis habe ich gerade gehört.
Wer ist das Johnny?
Mag ich auch.
Wer ist Johnny?
Johnny ist gerade mein Leihhund, der hier liegt. Rabenschwarz, wunderschön, 10 Monate alt und ein einziger Muskel. Und ich habe gerade zu ihm gesagt, finito. Und er liegt brav auf der Decke und hört zu und weiß genau, wenn ich fertig bin, gibt es ein Stück Stockbarf.
Was für eine Rasse ist denn das?
Das ist ein Labby. Aus der Showlinie. Richtig hübsches Tier. Gehört meiner Freundin Thekla und muss hier jetzt finito machen, weil Thekla gerade arbeitet. Nur weißt du Bescheid, ne?
Ja, genau. Und vor allen Dingen glaub, wissen wir auch gleich, wenn irgendjemand im Hintergrund quietscht oder schlabbert oder rumnervt, das ist Johnny.
Das darf der auch.
Das darf der, genau. Welche Verfahren dominieren denn den Markt jetzt aktuell? Es ist ja auch sehr viel auf der Interzoo gewesen, ja, da hat man ja auch viele Neuerungen gehört und da ist ja auch Air-Dried, Freeze-Dried und dergleichen Trockensverfahren. Viele gefriergetrocknete Barfprodukte wurden angeboten. Und da muss man ja auch wirklich, weil ja heute die meisten Leute nicht mehr so in Richtung Markenvertrauen gehen, sondern möchten gerne Produktionsverfahren kennenlernen. Wie wird denn oder welches Verfahren dominiert denn hier den Markt und wo spaltet sich denn da, ich sag mal, die Spreu vom Weizen? Denn es gibt ja unterschiedliche, hast du ja selbst gerade gesagt.
Absolut. Der Markt ist riesig, wie wir auch auf der Interzoo gesehen haben. Und auf dem Markt sehen wir hauptsächlich zwei völlig unterschiedliche Welten. Es ist einmal die Gefriertrocknung und einmal die Lufttrocknung. Fangen wir mit der Königsklasse an, nämlich der Gefriertrocknung. Du hast es vorhin schon gesagt, im Englischen oft als Freeze-Dried deklariert. Und das ist ein technologisch extrem aufwendiges Verfahren. Das Fleisch wird zuerst stockgefrostet.
Da haben wir es schon.
Schönes Wortspiel hier gerade. Es wird schockgefrostet. Danach kommt es in eine Vakuumkammer. Und durch den Unterdruck passiert was total Faszinierendes. Das gefrorene Wasser im Fleisch verdampft direkt, ohne vorher flüssig zu werden. In der Physik nennt man das Sublimation.
Warte mal, das Wasser überspringt quasi das Auftauen? Also das geht dann praktisch direkt vom Eiswürfelzustand in Gas über, in der Geschwindigkeit oder was?
Quasi, ich muss gerade über quasi so lachen, das ist ein tolles Wort. Genau so ist das. Und das hat einen riesen Vorteil. Die Struktur des Fleisches, wie die Muskelfasern, die Vitamine und die empfindlichen Enzyme, ganz wichtig, bleiben fast perfekt erhalten, weil eben keine zerstörerische Hitze im Spiel ist. Ja. Das Fleisch sieht nachher fast aus wie vorher, ist nur federleicht und knochentrocken. Fertig für den Rucksack, rein damit und abgelaufen oder weggelaufen.
Okay, das klingt nach Hightech. Und wie sieht die Alternative aus? Du sagst, es gibt ja noch die Lufttrocknung.
Ja, das ist die klassische Lufttrocknung oder Air-Dried, das hast du vorhin auch schon gesagt. Ne? Mhm. Hier wird dem Fleisch über Stunden oder Tage hinweg warme Luft zugeführt. Da geht es darum, die Feuchtigkeit wegzukriegen, ne? Also zu verdunsten. Die Temperaturen sind hier zwar meist niedriger als bei der Herstellung von herkömmlichem Trockenfutter, aber sie sind trotzdem deutlich höher als bei der Gefriertrocknung. Das Problem ist, auf dem Markt wird das ganz oft in einen Topf geschmissen. Da steht dann groß Trockenbarf drauf auf der Packung und der Käufer denkt, ups, ne, er bekommt das super schonend gefriergetrocknete Produkt. Kauft aber eigentlich ein stinknormales, heiß luftgetrocknetes Fleisch. Und luftgetrocknet ist eben nicht gefriergetrocknet. Und das muss man einfach differenzieren.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Da wird im Marketing, das meiste, was wir haben, ist ja irgendwo Marketing. Ja, alles ist Premium. Und also wird da gern mal die Unwissenheit der Käufer dann in dem Moment ausgenutzt, weil sie es nicht genau wissen.
Ja, wie auch. Gesagt, ich meine, das ist ja auch hochkomplex, diese ganze Geschichte. Das hat sich irre weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ne?
Die Frage ist ja immer so, Marke, ne? Kann ich denen noch vertrauen? Kann ich dem Wort noch vertrauen, was da drin steht? Ne? Kann ich wirklich nur sagen, so, das ist wirklich gut? Oder da kommt wirklich die Zweifel auf. Ne? Da kommen die Leute und sagen so, nee, ich möchte mehr darüber wissen. Und wir sehen das auch immer wieder, wenn man so ein bisschen in der Google-Suche guckt, da sieht man Herstellungsverfahren. Das kommt immer häufiger. Aber lass uns mal darüber sprechen, was uns denn am meisten interessiert dabei. Nämlich, wie kommt denn nun tatsächlich was im Hundenapfern? Was passiert mit den Nährstoffen bei diesem Verfahren?
Ja, das ist natürlich ernährungsphysiologisch der absolut spannendste Knackpunkt, ich denke auch für unsere Zuhörer. Grundsätzlich gilt in der Biologie, je stärker ein Futtermittel thermisch, also durch Hitze, verarbeitet wird, desto mehr verändern sich die sensiblen Inhaltsstoffe. Kennt die Hausfrau auch, ja? Wir reden hier von hitzeempfindlichen Vitaminen, das sind die B-Vitamine oder Vitamin C, von essentiellen Fettsäuren und von den natürlichen Enzymen im Fleisch. Und da die Gefriertrocknung tatsächlich fast ohne Wärme arbeitet, gilt sie absolut zu Recht als das nährstoffschonendste Verfahren, das wir aktuell haben.
Aber nur zur Information, es sind nicht nur die Hausfrauen.
Wer
es
denn?
Gibt auch Hausmänner.
Ah, gut, dass ich das weiß. Mhm. Willst du umziehen?
Nein. Also das heißt ja dann, gefriergetrocknetes Futter ist absolut identisch mit frischem Fleisch, kann ich das so sagen?
Ja, genau so müssen wir aufpassen. Und die Marketingbremse ziehen. Nein, ganz so einfach ist es nämlich nicht. Hm. Da ist das ganz große Aber, was in diesem Fall auch wieder Nö heißt. Nährstoffschonend bedeutet nicht, dass automatisch alle Nährstoffe zu 100% konserviert werden. Sobald das Wasser entzogen ist, verändern sich trotzdem Transport- und Lagerungsbedingungen.
Auf jeden Fall.
Wenn das Futter monatelang in der Tüte liegt, die vielleicht nicht perfekt licht- oder sauerstoffdicht ist, passiert ja auch, dass da mal jemand reinpiekst oder auch ungewollt, oxidieren auch dort Vitamine und Fettsäuren. Mhm. Und das Wichtigste, das beste Trocknungsverfahren nützt überhaupt nichts, wenn die Rohstoffqualität am Anfang minderwertig war oder ist. Mhm. Aus schlechtem Fleisch wird durch Gefriertrocknung kein Premiumfutter. Das ist nun mal so.
Ja, genau, da muss man wirklich drauf achten. Ne? Das sind auch diese Sachen, wie ist das Fleisch denn vorher gelagert worden und solche Sachen. Ne? Also da würde ich schon, wenn es geht, bei dem Hersteller jeweils nachfragen oder bei dem Anbieter, wer da genaues wissen möchte. Aber deswegen klären wir jetzt so natürlich auch darüber auf. Was wir sagen können, ist, dass bei Meister Baff, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, da wird sehr stark drauf geachtet, dass hier die Qualität einfach maximal ausgelastet wird und wiedergegeben wird. Das, was du gerade gesagt hast, leuchtet auf jeden Fall ein, ne? Ja, wenn man auf der einen Seite da, ich sag mal, ja, schon mit etwas Schlechtem anfängt, kommt am Ende natürlich auch nur getrockneter Schrott wieder raus. Ja. Also im Vorgespräch vorhin haben wir noch was anderes gehabt, ein Phänomen, das häufiger jetzt mittlerweile erwähnt wird, und das ist die sogenannte Maillard-Reaktion. Das klingt ein bisschen nach französischer Küche, hört sich irgendwie lecker an. Ist ja auch
ein
lecker.
Französisches Wort, ja,
genau, ist ja auch ein französisches Wort, aber im Hundefutter ist das eher unerwünscht und hat eigentlich gar nichts zu suchen.
Oh ja, die Maillard-Reaktion ist ein Riesenthema, über das er da
reinkommt. Reaktion.
Reaktion.
Okay.
Das ist definitiv ein Riesenthema, über das die Heimtierbranche tatsächlich leider sträflich schweigt. Mhm. Einfach erklärt, wenn Proteine, also Eiweiße und Kohlenhydrate zusammen, ist ja so, stark erhitzt werden, reagieren sie miteinander. Ne, das ist chemisch genau gesehen, das, was beim Grillen für die braune Kruste tatsächlich auf dem Steak sorgt. Lecker,
das
lecker.
Lecker, 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 genau.
Genau. Sorgt aber beim Brotbacken auch für die leckere Kruste, also alles lecker. Riecht toll, schmeckt toll. Aber bei dieser Reaktion, Achtung, aufgepasst, entstehen sogenannte AGEs. Das steht für Advanced Glycation End Products.
Ja, und das, was die meisten nicht wissen, das sollte man noch beachten. Wir haben diese Reaktion, diese AGE-Reaktion ist 122-fach größer, als wir es im menschlichen Bereich haben.
Wahnsinn, ja.
Ja, und das ist eine riesengroße Reaktion und ein riesengroßer Einfluss und ist leider auch ein Punkt für viele Erkrankungen und wird ganz oft im Bereich mit Krebs genannt. Also da sollte man schon sich mit auseinandersetzen.
Ja, absolut. Wollte ich auch gerade noch sagen. Ne? Bei Menschen weiß man das schon ziemlich genau, dass diese Verbindungen halt Entzündungsprozesse im Körper fördern, nicht führen. Die Alterung beschleunigen.
Definitiv.
Und mit Krankheiten wie Diabetes oder halt eben auch Nierenproblemen verknüpft sein können.
Deswegen kommen jetzt auch solche Sachen wie Longevity, ne? Also
Longevity.
Ja, Longevity, Mensch, ein Wegschnaum verbuchsler, Mensch, darf ja sein. aber das ist
das sein.
Longevity ist ja wirklich auch so ein Thema, was jetzt momentan überall genannt wird. Ja, in diesem Zusammenhang, was auch berechtigt ist.
Total.
Und da kommen ja auch Produkte auf den Markt, dieses Loi 001, 002, das sind alles so Produkte, ich sag mal Tabletten, Medikamente, die eingenommen werden sollen, um ganz einfach Leben zu verlängern und die damit zu tun haben, ne? Womit man versucht, das ein bisschen zu kaschieren, und das ist für mich fraglich.
Ja, aber gut, Essen ist immer toll, und wir haben es ja gerade hier auch gehabt, beim Hund steht die Forschung ja noch relativ am Anfang. Mhm. Ja, aber erste Studien zeigen ganz klar in dieselbe Richtung.
Klar.
Beim klassischen extrudierten Trockenfutter, das unter enormem Druck und Hitze hergestellt wird, ist die AGE-Belastung im Übrigen extrem hoch. Mhm. Ja, extremst hoch. Bei gefriergetrockneten Produkten wie eben hochwertigem Stockbarf ist das Risiko für die AGE-Bildung tatsächlich verschwindend gering, weil die thermische Belastung fehlt.
Und das ist dieses Ultra-Hochprozessierte, ne? Das ist dieses, wo jetzt unheimlich viel Energie aufgewendet werden muss, um halt Temperatur und durch Druck und so weiter, das dementsprechend zu formen, das Produkt. Das entfällt hier, auf jeden Fall.
Absolut. Das ist nämlich ein echter handfester Vorteil für die Gesundheit des Hundes. Und deswegen, klasse. Congratulations, Meister Barf, was du da hingekriegt hast. Aber auch hier gilt halt, wir wollen keine Panik schüren. Das ist ein Puzzleteil von vielen. Kein alleiniger Krankmacher, aber ein Faktor, den man unbedingt kennen sollte und auch einfach gerne weitererzählen. Finde ich wichtig.
Wenn du jetzt aber durch die Zoofachhandel durchgehst, dann siehst du immer wieder auf den schönen, neuen, bunten Verpackungen, ne? Alles ist ja irgendwie in den letzten 2 Jahren, würde ich mal sagen, hat sich so ein Verpackungsstil neu generiert, ja. Da siehst du ja da drauf, besonders natürlich, ja, und naturnah. Ja, und Unterstützung der Verdauung ist optimal oder ideal für die Zahnpflege etc. Was davon ist denn überhaupt mit wissenschaftlichen Fakten noch belegt? Oder was davon ist reines, cleveres Marketing?
Also lass uns das mal wirklich ganz sauber trennen. Na, viel wird ja auch suggeriert, indem einfach ein Darm drauf ist und der leuchtet schön gelb oder sowas, ja?
Der Darm leuchtet gelb?
Ja, das sehen wir, da ist ein Probiotikum mit drin, also gut für den Darm und so weiter und so weiter. Aber lass uns mal hier Butter bei die Fische machen. Wir sind beim gefriergetrockneten Trockenbarf. Und das ist zum Beispiel phänomenal leicht zu lagern. Du brauchst keine Tiefkühltruhe. Wie beim normalen Barf, es wiegt fast nichts. Du kannst es prima portionieren und es hält sich ewig. Und weil durch den Wasserentzug der Geschmack extrem konzentriert wird, riecht das für Hunde fantastisch. Johnny zum Beispiel braucht das nicht, der ist ein Labrador, aber es gibt ja auch viele Hunde, die krüsch sind. Ne? Das heißt, es schmeckt den meisten Hunden überragend gut. Und das sind die echten Pluspunkte im Alltag.
Aber das klingt ja so ein bisschen wie Märchenwelt.
Ja.
So, wenn ich mir die verschiedensten Sachen angucke. Also das ist ja, irgendwie hat man das Gefühl als Verbraucher, das ist ein Märchen, was einem so aufgebunden wird in verschiedenen Bereichen. Wie sieht's denn damit aus jetzt beim Stockbarf? Ist das ein Märchen?
Nee, das ist kein Märchen. Absolut nicht. Das funktioniert fantastisch, ne, Johnny? Johnny sagt gerade nichts.
Okay.
Ja, und bei so Aussagen, wie unterstützt die Verdauung oder ideal für die Zahnpflege? Schau mal, ein getrocknetes Stück Fleisch, das im Magen des Hundes sofort wieder Wasser zieht oder vorher vom Halter eingeweicht wird, verdaut sich nicht besser als frisches Fleisch.
Was die meisten denken, ne? Das ist die, was die meisten denken.
Absolut.
Ich jetzt so eine, ich weiche einfach das Trockenfutter ein, dann wird das ja wesentlich bekömmlicher. Ja, oder das ist, oder ich habe hier Trockenfutter, dann mache ich Wasser dabei und dann, oder überhaupt ein Fressi, ja, und dann, auch jetzt, wenn es so ein Trockenfutter ist, dann, so ein Trockenbarf ist oder sowas, dann gebe ich dementsprechend Wasser dazu und dadurch wird das Ganze besser. Aber das ist ja nicht so, ne?
Ja, und dann kommt halt noch das Thema Zahnpflege dazu mit einem großen Fragezeichen dahinter, ne, weil diese gefriergetrockneten Brocken im Maul halt einfach durch den Speichel sofort mürbe werden und zerbröseln. Die haben tatsächlich überhaupt keinen nennenswerten Abriebeffekt auf den Zähnen. Das ist tatsächlich, jetzt kommen wir wieder zur bunten Märchenwelt, reines Marketinggewäsch. Du wolltest es ja wissen.
Genau.
Und die Begriffe, davon hattest du vorhin auch gesprochen, wie natürlich oder artgerecht, sind rechtlich nicht geschützt. Ja, jeder Hersteller darf auf seine Packung drucken, darf was draufschreiben, selbst wenn der Inhalt minderwertig ist. Also mein dringender Appell an alle, die uns gerade zuhören, dreht die Packung um. Vergesst die glücklichen Hunde auf der Vorderseite und die schönen Bilder. Schaut auf die Rückseite. Wie hoch ist der echte Fleischanteil? Sind Innereien und Knochen im richtigen BARF-Verhältnis deklariert? Ganz wichtige Frage. Sind künstliche Zusätze drin oder nicht? Nur die analytischen Bestandteile und die Zusammensetzung sagt euch nicht die Wahrheit.
Ja, aber selbst das ist ja etwas Schwieriges, ne? Natürlich ist es so, dass man drauf gucken muss, aber viele wissen ja gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Die können das ja gar nicht richtig lesen. Das ist ja auch immer das Problem. Sie gucken da drauf und orientieren sich nur darauf, wie hoch ist der Fleischanteil. Wichtig ist ja aber wirklich zu gucken, dass ich eine offene Deklaration habe, dass ich sehen kann, das ist Muskelfleisch, wie viel sind Innereien drin, etc. Na, das sehe ich ja zum Beispiel bei einem getrockneten Fleisch nicht. Und von daher ist es hier auch wichtig, auch zu gucken beim Stockbarf, was habe ich da eigentlich? Was ist in diesem Produkt drin? Was gebe ich dort jetzt an getrockneten meinem Hund? Das sind schon wichtige Sachen, die beachtet werden sollten. Und wer dann nochmal zurück, wer da leider steht über das Herstellungsverfahren da nichts drauf. Das wird etwas sein, was hoffentlich in Zukunft kommen wird, dass dort draufgeschrieben wird, wie es hergestellt wird. Ja, dass man wirklich das offenlegen muss. Das ist etwas, wo ich dann sagen kann, okay, dann hat man mehr Informationen und kann sich mehr damit auseinandersetzen.
Das ist eine gute Idee, ja.
Ja, also andersrum, mal ganz praktisch gesehen, beim Stockbarf, ja, für wen ist das eigentlich eine gute Idee, eine gute Erfindung? Ist es für den normalen Alltag gut zu gebrauchen oder ist es eher auch für die Urlaubssituation, wo Leute wegfahren und sagen so, das haben wir ja ganz häufig, ne, die Vollbarfer, die sagen, was nehme ich denn mit auf meinen Urlaub? Die greifen oftmals dann zum Trockenfutter oder zu einer Dose. Aber hier ist es ja dann eine Zielgruppe, würde ich mal sagen. Was sind's noch? Oder wer ist es noch?
Also du hast völlig recht, ne? Der Urlauber, wer seinen Hund zu Hause frisch barft, kennt das Problem. Du fährst in deine Ferienwohnung, gehst campen, hast ja gerade schon gesagt, hast keinen Platz. Ne? Es gibt keine anständigen Tiefkühltruhen, genau. Und halt eben auch keine riesen Fleischgeschichten da in der Nähe.
Ne? Dann, obwohl ich kenne Hotels, ganz, ganz interessant, die haben dann für ihre Leute, die wenn die Hunde mitbringen dürfen, dann fragen die vorher, okay, was bekommt denn da zu fressen? Habt ihr Barf mit dabei? Und dann haben die Truhen extra für den Hund reserviert. Ne? Du kommst da hin und dann ist dann Aufkleber drauf, da steht der Name von deinem Hund drauf.
Und Johnny, und da ist dein Barf drin.
Alles rein, was dein Hund braucht für Tiefkühlkost. Ne? Also das gibt's auch mittlerweile. Sehr selten, aber es gibt's.
Ja, das gibt's dann tatsächlich wirklich in so guten Ecken, ne? Wo viele mit Hund hinfahren, St. Peter-Ording und so weiter. Da wirst du das auf jeden Fall finden. Und das ist, du hast ja gerade auch gefragt, für wen spielt es noch eine Rolle. Das ist tatsächlich auch für die Wanderer ganz toll. Es gibt ja immer mehr Leute, die wandern. Rucksack auf, Hund dabei, ist ja auch ganz klasse für die Tiere und dann geht's ab. Ne, von Station zu Station, meist werden die Hotels oder Gasthöfe selbst gebucht oder es wird im Zelt geschlafen. Auch da geht es ja, brauchst nur einen Bach suchen mit ein bisschen Wasser und dann kannst du das Trockenbuff. Das ist ja ganz leicht. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es wird federleicht. Und das nimmst du einfach mit. Und dann hast du den Zirkus nicht mit Anschleppen, mit Vorbestellen oder mit, ja, wie gesagt, vorher auch hinfahren und das dann die ganze Tour halt abgefahren zu sein. Das habe ich früher mal gemacht. Das ist mir, ich war gerade am Tour verfolgen, als ich das erzählt habe. Ist irre, was das für ein Aufwand ist. Und das ist natürlich cool mit dem Trockenbarf.
Ja, und dann kann man es natürlich auch noch als Trainingsnack benutzen. Ne? Das ist schon eine schöne Sache. Ne? Du kannst das schön zack ab in die Tasche tun. Du hast kein Fett, gar nichts. Ja, und die Hunde kennen das ja. Und von daher ist das fürs Training ist es auch gut.
Ja, und auch gerade bei der Hitze macht es gar nichts aus, ne, wenn ich es einfach mitnehme. Und dann haben wir was, das braucht Johnny nicht, nämlich für mäkelige Hunde oder Senioren. Wir haben es ja vorhin kurz angerissen.
Er ist ja kein Senior. Er ist ja ein junger Jor.
Das ist ein ganz junger Jor, ja. Oder halt eben einfach Hunde, die krankheitsbedingt oder im Alter den Appetit verlieren. Und über diesen intensiven Geruch von gefriergetrocknetem Fleisch kann man auch den müdesten Hund wieder wecken. Hm. Ne, und ihn oft und wieder wunderbar zum Fressen bewegen. Oder bei Ausschlussdiäten für Allergiker kann es eine tolle, saubere Alternative sein, wenn es sich um richtig echtes Monoproteinprodukt handelt. Das habe ich jetzt mit Absicht so gesagt, ein echtes Monoproteinprodukt. Ja, es ist nichts anderes dran.
Definitiv. Das hat, so wie man merkt, also schon sehr viele handfeste Vorteile im Alltag, auf jeden Fall. Man darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, es ist gefriergetrocknet, es ist luftgetrocknet. Das heißt, wir haben auch hier einen CO2-Abdruck, der natürlich nicht jetzt gering ist. Es wird viel Energie aufgewandt, um das Ganze herzustellen. Aber wie es so schön ist, ne, da wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Ne? Es gibt auch Haken oder Risiken, die man auf dem Schirm haben muss. Haben wir das beim Stockbarf eigentlich auch?
Ja, absolut. Das ist mein Ausrufezeichen-Absatz jetzt hier, den ich da noch mit reinbringen möchte. Also das ist so wichtig. Und der vielleicht wichtigste Warnhinweis, ich darf es mal so nennen, der heutigen Folge, das ist nämlich die Verwechslung von Alleinfuttermittel und Ergänzungsfuttermittel. Viele Produkte, die im Regal unter dem Namen Trockenbarf oder Stockbarf laufen, sind rechtlich gesehen reine Ergänzungsfuttermittel oder schlicht Snacks. Da ist dann vielleicht nur getrocknetes Muskelfleisch drin, meist, ja. Und wenn du das über Wochen als Hauptfutter gibst, läuft dein Hund schnurstracks in einen massiven Nährstoffmangel, weil tatsächlich die wichtigen Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine aus Innereien, Knochen und auch aus den Ölen fehlen. Und besonders vorsichtig muss man bei Welpen im Wachstum sein, ne, Johnny? Tragenden Hündinnen und Hunden mit chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Nieren- oder Leberprobleme. Da muss die Ration aufs Gramm genau stimmen. Man darf also niemals blauäugig irgendeine Tüte kaufen und denken, ups, steht BARF drauf, ist alles drin, was mein Hund braucht.
Es gibt ja auch noch Möglichkeiten, dass man das ergänzen kann. Bei Canina gibt es ja wunderbare Mittel auch oder Zusatzprodukte. BARFAS Best, genau. Das gibt es für BARFAS Best für Junior, es gibt den BARFAS Best für Senioren. Da sind die entsprechenden Zusätze drin, gerade für eine Rohfütterung. Und die sind dann da dementsprechend gut einsetzbar. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Aber es gilt immer genau zu prüfen, ob es als vollwertiges Alleinfuttermittel deklariert ist. Ja, das muss schon geguckt werden. Und ob man das dann über längere Zeitraum geben darf. Natürlich, man kann es kombinieren, so wie Fleisch mit Gemüse und dergleichen. Man kann Topping dazugeben, etc. Das sind dann schon Sachen, wo man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich ein frisches Produkt. Aber wobei, immer Frische ist immer die Frage, ne? Was ist Frische? Das ist ja auch etwas, wo genau gesagt wird, okay, Frische, ist das etwas, was ich jetzt gerade frisch gekocht habe? Ist Frische noch etwas, wenn ich schon so viele Prozesse durchlaufen habe? Ist Frische, Fragezeichen, ja? Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Na, das ist immer so ein Ding. Ne? Aber egal wie, es ist etwas, es ist eine gute Möglichkeit, eine Alternative zu, auf jeden Fall zu tiefgetrocknetem oder zu Trockenfutter, um daraus eine komplette Ration zu machen. Das auf alle Fälle.
Ja, ich will das auch nochmal wirklich sagen, weil mich diese mangelnde Transparenz bei den Begriffen echt richtig ärgert. Das ärgert mich sogar am meisten. Ja, weil so unfassbar viel mit Worthülsen um sich geworfen wird. Schon verarbeitet, minimal verarbeitet, naturnah. Wir hatten es ja vorhin schon mal, das klingt alles wahnsinnig toll und gibt dem Käufer einfach das Gefühl, was er braucht, nämlich Gutes. Aber technisch gesehen heißt das halt oder bedeuten die Begriffe echt null, nichts, weil sie gesetzlich überhaupt nicht definiert sind.
Ja, das ist genau ein Punkt, der jetzt immer stärker kommen wird. Ja, so ab September 26 sind solche Begrifflichkeiten nicht einfach zu verwenden. Also man darf nicht einfach mehr irgendwas behaupten, wenn es nicht nachweisbar ist.
Und, verboten, yo.
Definitiv, ja. Und da ist dann für die Hersteller schon wirklich Erklärungsbedarf angesagt. Ja, wie denn jetzt genau Gefriertrocknen passiert? Wie denn genau eine Lufttrocknen passiert? Ja, welche thermische Belastung oder da stattfinden kann und dergleichen. Das sind alles Dinge, die jetzt definitiv natürlich auf die Hersteller zukommen. Das ist etwas, was natürlich der Verbraucher fordert, der Hundehalter oder der Tierhalter.
Ja, aber ich denke mal, so die Belastung und die Entstehung von AGEs wird da bestimmt nicht draufstehen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier einmal heute darüber gesprochen haben.
Definitiv. Also halten wir fest, als praktischer Problemlöser im Alltag ist es etwas zu gebrauchen für die Reise. Ja, als extrem hochwertiges Leckerli auf jeden Fall. Ein absolutes Top, ja. Wir haben eine minimale thermische Belastung, das definitiv, im Gleichzug herkömmlichem Trockenfutter, das auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall gesundheitliche Pluspunkte. Ja, die kann man oder sollte man nicht unterschätzen. Und von daher ist das Stockbarf in dem Moment eine sehr gute Alternative.
Ja, aber du sagst es ja auch immer, kein Herstellungsverfahren der Welt kann zaubern. Ne? Die Qualität steht und fällt mit den Rohstoffen. Und eine ehrliche, transparente Deklaration auf der Rückseite, ne, eine Rationsgestaltung, die tatsächlich exakt auf den individuellen Bedarf des Hundes abgestimmt ist, ist total wichtig. Und wer die Verpackungstexte ab jetzt kritisch liest und die Werbesprüche ausblendet, der kann das Produkt wunderbar und sicher nutzen. Und mir fällt dabei ein, Joe, vielleicht sollten wir wirklich nochmal, weil es so aktuell ist und auch immer aktueller wird, zu diesen ganzen Deklarationsgeschichten mal einfach noch einen Podcast machen. Was hältst du davon?
Ja, können
wir machen.
So
richtig schön mit so einem Schaubild, düdelüdelüd, was kann ich einkaufen? Na, dafür sind wir doch da mit Napfgesprächen.
Yes, machen wir. Wir machen es. Vielleicht machen wir das schon in der nächsten Sendung. Ist eine gute Idee.
Ja.
Denn das ist genau die Problematik. Wir können ja dann mal über Herstellungsverfahren aufklären. Wir können ja über das aufklären, was denn überhaupt da hinten draufsteht, wie ich das zu verstehen habe. Und vor allen Dingen, welchen Nährstoffbedarf hat mein Tier denn überhaupt? Weil nicht jeder Hund, nicht jeder Labby hat den gleichen Nährstoffbedarf. Ja, nicht jeder Hund, jede Rasse hat den gleichen Nährstoffbedarf. Das ist schon sehr wichtig. Und das ist etwas, was der Verbraucher wissen sollte. Ja, weil ein Futter kann nicht Tausende von Hunden gleich ernähren, weil dort die Anforderungen ja nicht immer gleich sind.
Das ist total spannend. Das heißt, ich freue mich mal wieder total auf den nächsten Podcast. Ihr hoffentlich auch, ihr lieben Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Napfgespräche.